Medizinische Fachgesellschaften sprechen von einer sogenannten stillen Epidemie. Einer von drei Menschen ist betroffen, weltweit rund 60 Millionen. Das ist schon eine große Zahl, das entspricht der Einwohnerzahl von Italien in etwa. Warum nehmen wir trotzdem diese Gefahr im Vergleich zu anderen schweren Erkrankungen so wenig wahr?
Weil die Konsequenzen nicht direkt sind. Es sind zwar Beschwerden, aber im Gegensatz natürlich, ich habe vorher das Beispiel der Fußballspieler erwähnt, wo es eine andere Herzrhythmusstörung vorliegt, da ist das Ergebnis direkt dramatisch, direkt erkennbar und damit auch, dass direkt ein medizinischer Not vorhanden ist, klar. Bei Vorhofflimmern ist das weniger ausgeprägt, obwohl diese Patienten auch ein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall haben und auch Mortalität steigt, ist eine einzelnen Episoden, man bemerkt es oder nicht, und damit ist diese direkten Korrelation und direkte von Effekt zur Folge weniger ausgeprägt als bei anderen Sachen, und damit entsteht natürlich, dass viel später es erst zu Therapien kommt.
Sie hören den Hörgang MedUni Graz, den Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Graz.
Unser Herz arbeitet unermüdlich, aber nicht immer wie ein Schweizer Uhrwerk. Manchmal gerät es aus dem Takt, oft ganz unbemerkt und meist ohne schwerwiegende Folgen, selbst wenn die Herzfrequenz von der Norm abweicht. Dennoch ist Wachsamkeit geboten, denn weltweit ist jeder Dritte im Lauf seines Lebens von einer ernsthaften Störung seines Herzrhythmus betroffen. Diese Arrhythmien, die machen sich bemerkbar. Der Betroffene spürt Herzrasen oder Herzstolpern. Und wenn dann noch Übelkeit oder Atemnot dazukommen, dann ist es höchste Zeit, einen kompetenten Arzt aufzusuchen. Ein Arzt, der den Herzrhythmusstörungen auf den Grund geht, erforscht, warum sie auftreten und wie Mediziner früher reagieren können, ist Professor Jordi Heimann von der Medizinischen Universität Graz. Er hat den Lehrstuhl für medizinische Physik und Biophysik inne und er leitet das Gottfried-Schatz-Forschungszentrum hier. Und jetzt sitzt er mir gegenüber. Grüß Gott und danke für die Einladung nach Graz.
Guten Morgen.
Herr Professor, ich möchte Sie gebührend vorstellen. Erzählen Sie uns ein bisschen etwas über Ihren Werdegang. Der holländische Name verrät ja schon ein wenig, wo Sie herkommen.
Genau, ich komme aus Holland, habe dort studiert und bin eigentlich kein Arzt. Ich habe also Biomedical Engineering, Biomedizin Ingenieur bin ich, und habe während meinem Studium irgendwann für ein Internship kam ich in Kontakt mit der Kardiologie. Und da habe ich bemerkt, dass die Forschung am Herzen und dass man da diese mathematischen und physikalischen Prinzipien ganz gut anwenden kann. Deshalb bin ich dann auch dort promoviert, also begleitet aus der Kardiologie und auch aus der Abteilung von der Mathematik in Maastricht. Habe anderthalb Jahre im USA verbracht, Biomedical Engineering Department von Washington University. Nachher habe ich meine Postdoc-Zeit in Deutschland verbracht, in der Pharmakologie, teilweise in Mannheim und auch in Essen. Und bin dann wieder zurückberufen worden nach Maastricht und habe dort meine Forschungsgruppe gestartet, wo wir uns tatsächlich auf diese Schnittstelle zwischen Mathematik oder Physik und Kardiologie uns beschäftigt haben mit Computermodellen von Herzen. Und dann seit 1. Jänner 2024 habe ich hier den Lehrstuhl Medizinische Physik und Biophysik übernommen.
Was haben Sie während Ihrer Ausbildung erkannt? Der Herzrhythmus, das ist nicht nur ein medizinisches Detail, das ist ein ganz zentraler Faktor für unser Leben.
Ja, also für mich war es ganz klar, während mein Studium, sobald ich mit dem Medizin und insbesondere Kardiologie mich befasst habe, dass das ein extrem komplexes System ist, aber auch ganz interessant, hochspannend und natürlich hochrelevant, weil so viele Menschen von Herzrhythmusstörungen betroffen sind.
Diese Stichwort Herzrhythmusstörungen, diese Arrhythmien, die sind weit verbreitet, weiter als man denkt und dennoch im Alltag kaum Gesprächsthema. Liegt das daran, dass sie meist harmlos verlaufen?
Sie können harmlos verlaufen, aber es gibt natürlich auch ganz klare Beispiele, wo das Effekt ganz dramatisch ist. Wir kennen zum Beispiel die Beispiele von Fußballspielern, die auf dem Fußballfeld auf einmal kollabieren, weil sie eine Herzrhythmusstörung bekommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz klares Beispiel, dass man es manchmal schon bemerkt, aber es ist sehr heterogen. Es gibt auch viele Patienten, die Herzrhythmusstörungen haben, die es nicht bemerken.
Was bedeutet es eigentlich, wenn man, wie man so landläufig sagt, das Herz gerät aus dem Takt?
Ja, normalerweise wird das Herz ganz synchron, ganz regelmäßig mit einem ganz bestimmten Ablauf aktiviert. Und das führt dazu, dass auch alle Herzmuskelzellen sehr gut in einer bestimmten Reihenfolge zusammenkneifen und damit das ganze Herz das Blut durch den Körper bringt. Man muss berücksichtigen, wir haben etwa 3 Milliarden Herzmuskelzellen. Und während der normalen Menschenleben schlagen die so 2,5 Milliardenfach das ganze Herz. Und das bedeutet, dass wir ein extrem robustes System hat, was natürlich auch noch extrem gut moduliert oder reguliert wird. Natürlich, wenn man Sport treibt, braucht man eine andere Herzfrequenz, als wenn man schläft. Und das Herz ist in der Lage, sich an diese Bedingungen anzupassen. Und das macht das über ein ganz klar definiertes elektrisches Signal, ein elektrischer Impuls, die normalerweise das Zeichen ist für die Herzmuskelzelle, wann sie zu schlagen haben.
Und wenn das System eben aus den Fugen gerät, dann ist die häufigste Herzrhythmusstörung das sogenannte Vorhofflimmern. Der Name ist auch, glaube ich, allgemein bekannt. Aber was läuft da genau anders als bei einem gesunden Herzschlag?
Ja, bei Vorhofflimmern, das ist eine, was wir eine Tachykardie nennen, also das Herz schlägt zu schnell. Und das kommt dazu, dass man diese elektrische Impuls, die ich gerade schon erwähnt habe, die normalerweise die Reihenfolge bestimmt, wird verstört. Also es gibt Zellen, die normalerweise einfach in Ruhe warten sollten, bis dieser Impuls kommt, entscheiden jetzt von alleine, dass sie auch schon einen eigenen Impuls bilden. Oder andererseits kann es auch so sein, dass statt normal, es fängt im rechten Vorhof an und läuft ruhig weiter, dieser Impuls, dass dieser Impuls sich im Kreis dreht. Und dass Zellen sich immer wieder selbst aktivieren und dass man damit, man nennt das Kreis in der Erregung, auch zur hochfrequenten Aktivierung der beiden Vorhöfe führt, die dann auch nicht weiter normal das Blut von die Vorhöfe in die Herzkammer bringe und auch das Blut, was dort verbleibt in die Vorhöfe, dass man das Risiko hat, dass damit die Blutgerinnung sich ändert und dass das Risiko für einen Schlaganfall ansteigt.
Und warum merken wir lange nichts von diesen gesundheitlichen Problemen?
Ja, bei Patienten mit Vorhofflimmern ist es ganz unterschiedlich. Es gibt sicherlich Patienten, die ihren Vorhofflimmern ganz klar bemerken, die Herzrasen haben oder müde oder andere Beschwerden. Aber häufig geht Vorhofflimmern zusammen mit Begleiterkrankungen, Hypertonie, Herzschwäche und andere. Und dann ist es nicht immer ganz klar, ob Beschwerden tatsächlich den Rhythmusstörungen zugrunde liegen oder aufgrund der Komorbiditäten und andere Risikofaktoren entstehen. Und heutzutage können wir natürlich den Herzrhythmus immer besser bestimmen, entweder mit Smartwatches oder andere Geräten. Und es gibt tatsächlich Studien, die haben das verwendet und versucht, die Korrelation zwischen Symptomen und Herzrhythmusstörungen zu bilden. Und die haben tatsächlich festgestellt, dass diese Korrelation eigentlich gar nicht so gut ist. Also Patienten haben viel Symptome, auch wenn sie keine Herzrhythmusstörungen haben. Und genau umgekehrt, auch wenn sie Herzrhythmusstörungen haben, haben sie häufig keine Symptome.
Das macht es die Diagnostik natürlich nicht einfacher.
Sehr sicher, ja. Also das Diagnostikum ist eine große Herausforderung. Wenn das Vorhofflimmern häufig da ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man es irgendwann entdeckt, immer größer. Aber häufig ist man dann schon zu spät. Das Vorhofflimmern ist immer schwieriger zu therapieren, desto länger es da ist. Also deshalb ist es schon wichtig, dass wir versuchen, es auch schon früh zu erkennen.
Medizinische Fachgesellschaften sprechen von einer sogenannten stillen Epidemie. Einer von drei Menschen ist betroffen, weltweit rund 60 Millionen. Das ist schon eine große Zahl, das entspricht der Einwohnerzahl von Italien in etwa. Warum nehmen wir trotzdem diese Gefahr im Vergleich zu anderen schweren Erkrankungen so wenig wahr?
Weil die Konsequenzen nicht direkt sind. Es sind zwar Beschwerden, aber im Gegensatz natürlich, ich habe vorher das Beispiel der Fußballspieler erwähnt, wo es eine andere Herzrhythmusstörung vorliegt, da ist das Ergebnis direkt dramatisch, direkt erkennbar und damit auch, dass direkt ein medizinischer Not vorhanden ist, klar. Bei Vorhofflimmern ist das weniger ausgeprägt, obwohl diese Patienten auch ein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall haben und auch Mortalität steigt, ist eine einzelnen Episoden, man bemerkt es oder nicht und damit ist diese direkten Korrelation und direkte von Effekt zur Folge weniger ausgeprägt als bei anderen Sachen und damit entsteht natürlich, dass viel später es erst zu Therapien kommt.
Um beim Beispiel Fußballspieler zu bleiben, das sind natürlich austrainierte junge Männer oder Frauen und das fällt besonders auf, weil ja sozusagen die landläufige Meinung die ist, dass Vorhofflimmern oder alle möglichen Herzrhythmusstörungen ältere oder bereits vorerkrankte Menschen betreffen. Aber stimmt das überhaupt?
Na, das ist eine sehr gute Frage. Und was man sieht, ist natürlich, dass wenn man prozentual bezeichnet, finden die meisten Herzrhythmusstörungen bei Leuten mit Vorerkrankungen statt. Also wenn insbesondere wenn schon andere Herzerkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen da sind, steigt das Risiko. Aber andererseits ist natürlich, dass nur ein Teil der Bevölkerung auch diese Begleiterkrankungen hat. Also wenn man den absoluten Anzahl an Menschen, die Herzrhythmusstörungen bekommt, ist wahrscheinlich das große Teil relativ gesund.
Wir sprechen mit Jordi Heimann von der MedUni Graz über das Vorhofflimmern als Beispiel für eine Herzrhythmusstörung. Ja, diese häufig auftretende, oft unbemerkt bleibende und potenziell gefährliche Störung, die verdient tatsächlich unsere Aufmerksamkeit. Vor allem, wenn man sich auf die Natur dieser Erkrankung besinnt. Da drängt sich nämlich eine Frage auf. Wie kann man etwas erforschen, das sich über, Sie haben es bereits ausgeführt, über lange Zeiträume hinweg im Verborgenen hält?
Ja, dafür braucht man sicherlich, und das macht gleichzeitig Vorhofflimmern so spannend. Es ist eine Herausforderung aufgrund der Heterogenität und die Langfristigkeit, die man braucht. Und dafür braucht man, glaube ich, einen multidisziplinären Ansatz. Und das bedeutet, dass man einerseits versucht, wirklich grundlegende Mechanismen zu verstehen, anhand dessen vielleicht besseren Therapien zu entwickeln, aber gleichzeitig auch immer die Perspektive einer Patient oder Patienten berücksichtigt und versucht zu schauen, wie können wir jetzt Vorhofflimmern besser früh erkennen und damit die richtige Therapie auch am richtigen Zeitpunkt starten.
Sie widmen sich der Erforschung von Herzrhythmusstörungen ja nicht nur am lebenden Menschen, sondern auch mit Hilfe hochentwickelter digitaler Herzmodelle. Warum ist dieser doppelte Ansatz überhaupt notwendig?
Ich glaube, Computermodelle sind besonders gut geeignet, die Vielfalt an Informationen, die wir entweder aus dem Labor, aber auch von klinischen Untersuchungen zusammenzubringen. Diese Komplexität bedeutet, dass wir uns nicht nur ein Einzelteil der Puzzle anschauen sollten, wir sollten den Gesamtpuzzle anschauen. Und das Zusammenbringen der Informationen, dafür sind Computermodelle besonders gut geeignet. Und natürlich das Vorteil, was man hat, ist, dass wenn man ein gut etabliertes Computermodell hat, dann kann man es auch versuchen, um wirklich ohne Risiko weiter Sachen herauszufinden. Man hat perfekte Kontrolle. Auch Sachen, die man mit Medizin, bestimmten Medikamenten zum Beispiel noch nicht erzeugen kann, kann man schon im Modell ausprobieren.
Was vermag eine Simulation zu leisten, das ein echtes Herz nicht leisten kann?
Eine Simulation erlaubt vieles. Und es erlaubt die Möglichkeit, wirklich perfekt zu schauen. Also man hat perfekt die Folge und also Effekt und Kausalität ist eingebaut. Man kann also ganz bestimmten Parameter ändern. Und das wäre, als ob man wirklich das meist hochspezifische Medikament hatte, das man ganz genau dosiert verabreichen könnte. Auch wenn es dieses Medikament natürlich heutzutage noch nicht geben würde. Aber man kann schauen, was passiert dann, was passiert auf der Ebene einer einzelnen Herzmuskelzelle, wenn dieses Medikament einen bestimmten Faktor beeinflusst. Wir haben mittlerweile auch Modelle, die sich auf Organebene, wo man wirklich eine digitale Zwilling eines Menschenherz hat und man kann schauen, was passiert mit dieser normale Erregungsablauf, die wir schon diskutiert haben, normalisiert sich die oder so eine kreisende Erregung, ändert sich die, wenn ich so ein Medikament verabreiche? Und wir haben mittlerweile auch Modelle, womit man fast das ganze Menschenleben verfolgen kann. Und man kann sagen, treten dann Arrhythmien weniger häufig auf oder wird die Dauer einer Episode von Vorhofflimmern geringer, wenn ich diesen Parameter im Modell ändern würde?
Und das bedeutet also tatsächlich, dass Sie am Bildschirm oder im virtuellen Raum Einblicke gewinnen können, die Sie im klinischen Alltag oder im alltäglichen Leben nicht erhalten.
Nicht erreichen oder die zum Beispiel mit sehr erheblichen Kosten zusammengehen würden. Also man kann, ein Beispiel, was wir gemacht haben, ist, dass wir diese Modelle auf Patientenebene verwendet haben, zu schauen, wie häufig sollte man jetzt überprüfen, ob jemand Vorhofflimmern hat. Also Screening. Screening, damit kann man Früherkennung erreichen. Aber die Frage ist unklar, wie häufig, bei welchen Patienten, mit welchen Mitteln sollte man das tun? Das kann man natürlich immer ausprobieren. Da sagt, okay, bei einer Patientengruppe machen wir es einmal im Jahr und bei anderen bekommen wir einen Smartwatch und machen wir einmal am Tag. Aber das wären alle große klinische Studien mit erheblichen Kosten, wofür das Gewinn für den einzelnen Patient auch vielleicht bei den ersten Studien noch nicht ganz klar ist. Im Modell kann man all diese unterschiedlichen Varianten ganz leicht ausprobieren und damit schon eine Idee bekommen, okay, das wäre das meist vielversprechende. Und natürlich braucht man dann am Ende noch immer die klinischen Studien zu zeigen, ob das wirklich funktioniert. Aber man kann bessere klinische Studien durchführen dadurch.
Manche Menschen hören das Wort Simulation und denken sofort an ganz abstrakte, weit entfernte Theorien. Wie realitätsnah sind diese Modelle?
Sie werden immer realitätsnah. Und ich glaube, das ist jetzt, in 2026, sind wir an einem Punkt gekommen, wo natürlich viele Jahrzehnte diese Modelle entwickelt worden und wir wirklich an einem Punkt sind, wo sie wirklich Real-World-Impact haben. Man kann Voraussagen treffen, die wirklich die tagtägliche Entscheidungen entweder für den klinische Entscheidungen, aber auch zum Beispiel für die Entwicklung neuer Medikamenten wird in solchen Modellen verwendet. Also da haben sie wirklich eine erhebliche Auswirkung. Das geht aber natürlich nur mit Modellen, die wirklich ausführlich validiert sind und womit man weiß, dass die Vorhersagen auch bestätigt worden sind und dass man sie dann in ähnliche Situationen anwenden kann.
Kann man das simulierte Vorhofflimmern-Vergleich eher vergleichen mit einem Crashtest in der Autoindustrie, wo es halt sehr präzise, der sehr präzise ist, oder mit oder auf der anderen Seite der Skala mit einer Wettervorhersage, die eher ungenau ist, oder genau dazwischen, oder wo würden Sie das einordnen?
Wir haben unterschiedliche Modelle und die haben eine unterschiedliche Genauigkeit. Also einerseits kann man wirklich versuchen, so eine digitale Zwilling zu bilden, wobei man wirklich Daten von einem einzelnen Patient, zum Beispiel ein MRT, bildgebende Verfahren, verwendet und damit wirklich von diesem einzelnen Patient das Herz reproduziert in einer Simulation. Und damit kann man schon relativ genau vorhersagen, wie sollte das EKG aussehen oder bei einer bestimmten Erkrankung dieses Herzens, wie ändert sich das EKG. Also das ist eher den Crash-Test-Dummy, der ist relativ präzise. Unsere Vorhersagen, die auf Populationsebene stattfinden, diese Früherkennung, die ich vorher erwähnt habe, das ist eher probabilistisch. Das sagt, okay, es ist wahrscheinlicher, dass man mehr Patienten findet hierbei. Ähnlich wie eine Wettervorhersage. Das stimmt manchmal oder es geht zumindest in die richtige Richtung, aber man ist nicht immer 100% genau.
Um das abzurunden, wo setzen Sie die Grenzen dieser Modelle an? Wo sind die Limitationen für digitale Modelle? Und was können Sie momentan noch nicht leisten, vielleicht so?
Momentan werden diese Modelle noch immer wirklich in einem Forschungskontext verwendet. Und ich glaube, wir sind immer näher zu den klinischen Anwendungen dran. Und es gibt Beispiele, dass man unter kontrollierten Bedingungen wirklich klinisch relevanten Vorhersagen treffen kann. Aber ich glaube, was wir brauchen, sind jetzt von dieser Stelle, sind wirklich guten klinische Studien, die zeigen, dass auch diese Modelle zu besseren Entscheidungen führen. Dass wenn man Simulation-Guided Care, dass das ein besseres Ergebnis bringt als den Routine, die wir jetzt verwenden. Wir haben Modellen, aber jetzt die Schritt wirklich in den klinischen Alltag, das wird noch sicherlich spannende Herausforderungen bringen.
Das simulierte Vorhofflimmern, wie es hier in Graz erforscht wird, ist also kein reiner Selbstzweck, aber entscheidend ist, was sie im echten Leben bewirken werden und in der klinischen Anwendung. Ich möchte jetzt den Blick von der Forschung ein bisschen weg auf den Nutzen für die Patienten richten. Da kommen wir zum Thema Prävention und Früherkennung, digitale Prävention. Warum ist die Früherkennung gerade beim Vorhofflimmern so entscheidend? Da läuft ja sozusagen die Herzvorhöfe flimmern unkontrolliert und chaotisch im EKG und deswegen daher kommt der Name. Ja, warum ist die so wichtig hier?
Ja, Früherkennung ist besonders wichtig, weil die Therapie besser funktioniert in frühem Stadium. Also das Herz, während dass es flimmert, führt es zu einer Remodellierung. Das Herz ändert sich und diese Änderungen, die sorgen dafür, dass die Therapien immer weniger erfolgreich sind. Also desto früher wir eingreifen können, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den normalen Sinusrhythmus auferhalten kann und desto wahrscheinlicher ist es, dass man die schlimmen Folgen, die es möglicherweise gibt, Schlaganfall und so weiter, dass man die vermeiden kann.
Das heißt, wenn man da nicht frühzeitig eingreift, kommt es zu einem schädlichen strukturellen Umbau oder elektrischen Umbau der betroffenen Herzregion. In Österreich leben bis zu 300.000 Menschen mit dieser Art der Herzrhythmusstörung. Das Erschreckende daran ist, bei etwa 30% der Betroffenen wird die Diagnose erst nach einer schweren Komplikation gestellt, also ein Schlaganfall im schlimmsten Fall. Warum? Wir haben es jetzt eh schon ein paar Mal angedeutet. Warum kommt die Medizin hier oft zu spät?
Aufgrund der heterogenen Symptomatik. Ich glaube, es verbessert sich schon. Also aufgrund teilweise das Bewusstsein, dass Vorhofflimmern was Wichtiges ist und dass man doch bemerkt, dass das Herz irgendwann aus dem Takt gerät, dass man es mal beobachten soll. Natürlich haben wir heutzutage auch aufgrund Smartwatches und andere Geräten immer besser die Möglichkeit, abzuschätzen, läuft das Herz noch normal, ist das Rhythmus noch normal oder nicht? Und wenn es nicht der Fall ist, dass man dann entsprechend auch das klinisch dann anschauen, mehr Detail anschauen kann.
Mhm. Thema Smartwatch. Derzeit wird ja intensiv an digitalen Innovationen geforscht, eben an, auch an einer Smartwatch, also Smartphone oder Smartwatch-basierten Pulsmessung, speziell für ältere Menschen. Was halten Sie grundsätzlich von solchen Ansätzen?
Ich denke, dass die viele Möglichkeiten bieten. Es ist natürlich auch nach Bedingungen, wenn man die Möglichkeit hat, insbesondere, ich glaube, es funktioniert ganz gut, wenn der Patient schon bekannt ist und einfach zum Monitoring. Da, denke ich, ist ein guter Ansatz. Detektion geht vielleicht auch, aber dann ist immer die Frage, bekommen die richtigen Menschen auch diese Geräte, wenn man es wirklich neu entdecken möchte? Da brauchen wir sicherlich noch weitere Forschung. Aber es gibt sehr schöne Beispiele, dass man Patienten, die schon bekannt sind und auch irgendwann für eine Kontrolle zum Krankenhaus kommen, zum Beispiel vorher so ein Gerät gibt oder eine App gibt, womit sie den Herzrhythmus selber nachmessen können. Und dann hat der Arzt oder die Ärztin hat schon viel mehr Infos, wenn dieser Patient vorbeikommt. Also da, glaube ich, haben wir sicherlich gute Möglichkeiten, die sich immer weiter erweitern würden. Die Geräte werden besser. Und auch, es ist nicht nur der Rhythmus. Wir wissen immer besser, dass man auch aus dem Elektrokardiogramm, das EKG, immer weitere Infos herausholen kann.
Also ein Smartphone kann tatsächlich dabei helfen, eine ernsthafte Herzerkrankung frühzeitig zu erkennen, wenn ich Sie richtig verstehe. Oder ist das eher Wunschdenken?
Na, das ist korrekt. Also die Frage ist immer, man muss es überprüfen. Und für viele Arrhythmien brauchen wir heutzutage dann doch am Ende noch 12-Kanals-EKG, was natürlich viel mehr Informationen bietet als das, was den Smartwatch kann. Aber das Smartwatch für ein frühes Risikoerkennung und in der erste Schritt auf dem Weg zu der Diagnose ist es sicherlich hilfreich.
Wie ordnen Sie es als Fachmann den Nutzen solcher Programme ein, solcher Devices für den Patienten einerseits, aber auch vielleicht allalong auch für das Gesundheitssystem?
Und für die Forschung würde ich noch da hinzugeben. Ich denke, immer besser. Also wir bekommen viel Daten, die Geräte werden besser. Natürlich müssen sie überprüft werden, damit sie wirklich klinisch angewendet werden können. Aber es gibt immer mehr Geräte, wo das tatsächlich schon der Fall ist, die dann wirklich vom zum Beispiel der FDA im USA überprüft werden und dass man sie wirklich als medizinisches Gerät verwenden kann. Aber entscheidend ist natürlich die Fragestellung, was möchte man, welche Informationen möchte man bekommen, wie kann man sie auch klinisch verwenden. Da brauchen wir weitere Forschung, aber am Ende kann man vielleicht einen Teil der Diagnose oder der Monitoring an einer Krankheit wirklich kann durch Patienten und Patientinnen selbst durchgeführt werden. Und das wäre natürlich für das Gesundheitssystem schon vorteilhaft, wenn nicht für jede Beobachtung ein Patient oder Patientin ins Krankenhaus gehen sollte.
Und was wäre da wichtiger, dass diese Geräte technisch perfekt sind oder dass sie alltagstauglich sind?
Perfektion erreicht man eh nie. Sie sollten ausreichend gut sein und das sollte wirklich überprüft werden, welche Qualität sie haben. Am Ende sind all diese Sachen sind Tools, Hilfsmittel. Sie werden nicht die klinische Entscheidung einer Arzt oder einer Ärztin ersetzen, aber sie werden beitragen und sie werden sinnvolle Informationen, nützliche Informationen bieten und damit, das funktioniert im klinischen Alltag. Also ja, ausreichend gut, perfekt nicht, aber sicherlich alltagstauglich.
Mhm. Zum Schluss noch ganz praktisch gefragt, was würden Sie Menschen raten, die sich das jetzt angehört haben, unser Gespräch, und die auf ihr Herz achten wollen? Mehr in Zukunft vielleicht.
Ja, ich glaube, wir wissen immer besser, dass natürlich ein gesunder Lebensstil für vieles wichtig ist. Ich glaube auch in die Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Das ist jetzt als EF Care bezeichnet und den C von Care steht für Komorbiditäten. Also es bedeutet Risikofaktoren. Und da sollten wir allen darauf achten, glaube ich, dass wir mit einem gesunden Lebensstil doch dafür sorgen können, dass das Risiko für diese kardiovaskuläre Erkrankungen im allgemeinen Sinne, aber sicherlich auch Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern, dass wir schon einen Teil auch selbst beeinflussen können.
Vielen Dank, Professor Hemmert, für das Gespräch. Herzrhythmusstörungen senden leise Warnsignale. Umso wichtiger ist es, ihnen Gehör zu schenken, bevor sie sich lautstark bemerkbar machen. Das war der Hörgang. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Das war der Hörgang Med Uni Graz. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Graz.